Vielleicht denkt ihr jetzt, der Horst ist ein bisschen komisch, das wussten wir schon alle. Aber dass er jetzt hier anfängt noch zu malen. Wer hat Angst vor Rot, Blau, Gelb? Es gibt tatsächlich ein Bild, das so heißt. Ein amerikanischer Künstler, Barnett Newman, hat es gemalt. Vor langer Zeit. Man kann es heute im Berliner National, wo ist das im Berliner? In Berlin kann man das sehen. Eins der Museen, ich kann es euch nochmal vorlesen, habe ich mir hier aufgeschrieben hier. In der Nationalgalerie kann man das Bild sich anschauen. Es ist eigentlich ein ganz einfaches Bild. Ich versuche es gerade die ganze Zeit schon nachzumalen. Ja? Also, ganz einfach, ja? Die eine Seite rot, dann Mitte ein bisschen blau und rechts gelb. Ja, wer hat Angst davor? Der hat jetzt nicht einfach so einen dicken Pinsel genommen, einfach so gestrichen und fertig und für ein paar hunderttausend verkauft. Das hat er nicht gemacht. Er hat sich so einen ganz feinen Pinsel genommen und Strich für Strich hier diese Farbenlinien gezogen. Und ich habe gestern Abend angefangen, habe gedacht, ich krieg das auch hin. Ja? Das wurde mir aber ganz schön langweilig, sage ich euch. Da hatte ich irgendwann mal keine Lust mehr und habe ich gesagt, na gut, dann mache ich hier weiter. Ja? Während ich hier eine Predigt halte, ja, spüre ich Strich für Strich hier runter. Aber meine Schwierigkeit ist, ich bin so ein bisschen aufgeregt und kriege das mit den geraden Linien nicht. Haben wir hier einen kleinen Künstler unter uns? Ich mag mal jemanden, der hier sitzt, das mal einfach für mich mal macht, sonst rufe ich einfach jemand raus, einfach und ich predige einfach hier weiter, das ist auch wirklich kein Problem. Ja? Du weißt, dass du es machen musst, wenn sich hier keiner meldet, oder? Na gut, dann mach das. Hier hast du es. Komm mal her, Nelly. Ja? Also hier, wunderbar. Einfach, ganz einfach hier sitzen und hier, ich habe auch rote Farbe, da kannst du auch mehr nehmen, einfach Strich und Strich, ja, und so, dass man das auch sieht, ja, hier, wunderbar, nimm nochmal den hier. Dankeschön. Und du wirst dann hier sitzen und dann gucken wir, was du dann gemacht hast, ja. Und vielleicht werde ich jetzt sagen, ein bisschen komisch ist das schon, Angst haben vor Farben, rot, blau, gelb, geht doch gar nicht, oder? Ich möchte euch mal vorlesen, was ich in der Bibel gefunden habe. Offenbarung 9, Vers 17. Ja? Das ist nach der sechsten Posaune. Ja? Türe, sechste Posaune, Apokalypse. Ja? Und da sieht Johannes, unser Evangelist, und der die Offenbarung geschrieben hat, du kannst dich auch hinsetzen, der die Offenbarung geschrieben hat, der sitzt da, der sieht dort Herrscharen. Ja? So richtig Herrscharen. Ja? Und da steht dann Offenbarung 9, Vers 17, und so sah ich in dieser Erscheinung die Rosse und die darauf saßen. Sie hatten, pass mal auf hier, diese Rosse, die hatten feuerrote und blaue und schwefelgelbe Panzer. Und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen. Und aus den Mäulern kam Feuer und Rauch und Schwefel. Habt ihr es gelesen? Rot, blau, gelb. Mal ganz ehrlich, wenn ich diese Rosse gesehen hätte mit diesen Farben, ja, ich hätte Angst bekommen. Ich habe wirklich Angst vor Farben. Und uns macht man ja auch mit Farben Angst, oder? Die rote Gefahr. Ja? Wenn politisch davon gesprochen wird. Der Kommunismus kommt zurück. Die Linkspartei mit der SPD, Achtung, Achtung. Oder die gelbe Gefahr, die Chinesen, ja, die übernehmen die Weltherrschaft. Und in Afrika, haben wir schon angesehen, ja, in Afrika, da haben sie Außenstellen schon gebildet. Wir verbinden mit Farben Emotionen. Und bei bestimmten Farben bekommen Menschen tatsächlich diese Assoziation zum Thema Angst. Am 13. April 1982 hat ein junger Mann dieses Bild in der Berliner Nationalgalerie von Barnett Newman gesehen. Hat sich das eine Weile angeschaut. Und dann hat er einen Stock genommen und wie wild auf dieses Bild draufgehauen. Man musste ihn da wegzerren. Und als man ihn gefragt hat, was ist denn los? Dann hat er gesagt, dieses Bild, diese Farben, die haben bei mir Angst ausgelöst. Verrückt, mal ganz ehrlich. Farben, die Angst auslösen? Ich kenne das von Kindern. Da können Geräusche Angst auslösen, oder? So mal ein Knall, so mal eine tiefe Stimme, da kriegen Kinder Angst. So, ich war mal in Australien, da lag ich da irgendwo im Outback und dann plötzlich, au! Und dieses au kam immer näher. Ja? Ist doch nur ein Geräusch, oder? Nur ein Ton. Aber ich habe mich komisch gefühlt. Ein Dingo. Grün. Grün verbinden wir doch mit dem Islam, oder? Grün, Islam. Menschen haben Angst davor. Und dann denke ich vielleicht noch an unsere grüne Partei. Und es gibt natürlich immer ein paar Verrückte, kann ich alles im Internet lesen, die dann grün und grün zusammenziehen und sagen, die sind hier zusammen, die gehören zusammen. Die haben einen geheimnisvollen Bund. Und das macht Angst. Das ist gruselig. Verschwörungstheorien. Ich möchte aber nicht über irreale Ängste sprechen, aber eigentlich, welche kann ich überhaupt die Frage stellen? Eigentlich ist jede Angst doch irgendwie irreal, aber es bleibt etwas in meinem Leben. Es ist die Angst. Mein Lütte Laurin, 6 Jahre alt, ist zur Schule gekommen. Und meine Frau sagt mir, ja lass ihn doch mal alleine mit seinem großen Bruder zur Schule gehen, Horst. Du musst nicht jeden Morgen mit denen 7.30 Uhr rechts und links an der Hand zur Schule laufen. Ich weiß, ich muss es nicht. Und mein Großer ist ja wirklich schon groß geworden. Aber der Kleine, den kann ich doch nicht auf die Straße schicken. Wenn ich ihm morgens eine Unterhose zum Anziehen gebe, die zieht er sogar falsch rum an. Wie kann er dann rot und grün unterscheiden? Das geht doch gar nicht. Ich habe Angst als Vater. Kriegt er das Leben überhaupt hin, so ein kleiner Sechsjähriger? Und dann lese ich natürlich auch die Zeitung und lese, dass in Eimsbüttel tatsächlich ein kleiner Junge angefahren wurde. Ich habe Angst. Und die Angst ist bei mir auch real. Angst, eine beständige Lebenserfahrung. Und ich frage mich, wie gehen wir damit um? Denn wir wissen, Angst kann uns Menschen sogar verrückt machen. So verrückt, dass sogar ein junger Mensch anfängt, so ein Kunstwerk zusammenzuschlagen, oder? So verrückt kann Angst machen. Ein junger König im zweiten Regierungsjahr, der hatte Angst. Er hatte ein riesiges Reich zu verwalten. Das war seine Aufgabe, seine Herausforderung. Sein Vater ist gerade gestorben, der große Nebopolassar war das, glaube ich. Ja? Gerade gestorben und er ist gerade mal 17 Jahre alt und muss ein Weltreich regieren. Da würde ich Angst kriegen. Ja? Ich kriege schon gesagt, sogar Angst, wenn ich an die Gemeinde Lübeck denke, wenn ich nächstes Jahr in diesen Bezirk wechsle. Ja? Ich plötzlich ganz alleine... Ja? Die Vereinigung ganz weit weg, ihr seid ganz weit weg, ich kenne die ganzen Leute nicht, alles komische Leute bestimmt. Ein bisschen Angst kriege ich auch. Ja? Aber dieser junge Mann, der hieß Nebukadnezar, der hatte nicht nur Angst vor 4 Gemeinden, ja, der hat ein riesen Weltreich zu regieren. Und an den Rändern, da fing es an, so langsam schwierig zu werden. Außenpolitisch. Die Leute wollten ihre alten Besitztümer wieder zurückhaben. Die fingen an, gegen ihn zu rebellieren. Und innenpolitisch ist natürlich die Frage, wem kann ich vertrauen und auf wen soll ich lieber nicht hören? Ja? Und da gibt es viele Stimmen, viele Leute, die ihm sagen, was er tun kann und was er nicht tun kann. Und so liegt er nachts im Bett und hat wirklich Angst. Denn schwache Könige, die werden gern mal einen Kopf kürzer gesehen, oder? Wie sieht meine Zukunft aus? Habe ich überhaupt eine Zukunft? Ich bin doch erst 17 Jahre alt. Stellt euch mal vor, Angela Merkel 17 Jahre und regiert Deutschland. Unvorstellbar. Oder wer ist denn von euch 17 Jahre alt? Darf ich mal fragen, gibt es ja einen 17-Jährigen ungefähr hier unter uns? 18? Du bist nicht 18, du hast die... Das nehme ich dir nicht ab. Ja, aber guck mal hier, in die rechts, hier rechts vor uns. Ja. Stell dir mal vor, einer von denen regiert unser Land. Komisch, oder? Und dieser junge Mann hat sich echt überfordert gefühlt. Und seine Frage ist, wie sieht meine Zukunft aus? Und dieser Nebukadnezar war auch ein sehr frommer König. Und er betet zu seinem Gott und sagt, was soll ich tun? Innenpolitisch, außenpolitisch. Wie sieht meine Zukunft aus? Und der liebe Gott im Himmel, der antwortet ihm mit einem Traum. Ihr kennt diese Geschichte. Daniel Kapitel 2. Ein Traum. Ja? Und er hat diesen Traum vergessen. Furchtbare Sache. Babylonische Religion. Wenn jemand seinen Traum vergisst, dann ist er verflucht. Das war ein Leitsatz damals. Ja? Und dieser König sitzt da und sagt, ich habe jetzt geträumt. Ich habe den Eindruck jetzt, ich weiß, wie es um meine Zukunft aussieht, aber ich habe den Traum vergessen und was mache ich bloß? Und er macht für mich eigentlich das Dümmste, was er tun kann. Er geht zu seinen ganzen Beratern und sagt, ich habe heute Nacht was geträumt und habe es vergessen. Und ich kann mir den Ausdruck der Berater auch vorstellen, die gesagt haben, unser König ist verflucht. Deswegen muss der König auch nachschieben und sagen, und wenn ihr mir nicht sagt, was ich geträumt habe und wenn ihr mir das nicht deutet, dann muss ich euch alle sofort umbringen. Selbstverständlich. Denn sonst erzählt es hier allen weiter, wir haben einen schwachen König, der von Gott verflucht ist, ja, und dann bin ich gleich ein Kopf kürzer, also entweder ihr oder ich, und ich entscheide mich für ihr, ja. Also was habe ich geträumt und was bedeutet das? Und keiner hat es natürlich gewusst, bis auf Daniel, der unseren Gott im Himmel, Yahweh, damals angebetet hat. Und dann ist er zum König gegangen, hat gesagt, du hast ein Standbild gesehen. Goldener Kopf, hier alles Silber, Bronze, Eisen, unten ein Gemisch, Ton und Eisen. Und dann plötzlich kam ein Stein von außen, diese Statue, die du gesehen hast, die hat die an den Füßen gepackt, die ist umgefallen, dieser Stein zermalmt diese ganze Statue und aus diesem Stein entsteht ein Berg. Und dann erklärt er noch diese Deutung und sagt, Mensch, Nebukadnezar, du bist das goldene Haupt. Du bist das goldene Weltreich. Ist das nicht eine beruhigende Nachricht? Das wünsche ich doch allen hier, oder? Dass wir in einem goldenen Zeitalter leben. Wohlstand, prosperierende Wirtschaft, keine Angst vor Armut, keine Angst vor Arbeitslosigkeit, gute, gesunde Beziehungen. Du bist das goldene Haupt, du lebst da drinnen. Und ich möchte euch was erzählen, die Geschichte geht ja weiter. Der Nebukadnezar war auf der einen Seite beruhigt, ja, weil das eine Nachricht war, die sagt, dich wird man nicht den Kopf kürzen. Aber es war trotzdem eine Nachricht, die sagt, nach dir ist dann alles Schluss. Und das lesen wir auch in dem Danielbuch, ja, Belsazars Gastmahl, da wie das babylonische Reich auseinanderbricht. Aber er hat das gehört, du bist das goldene Haupt, aber danach, nach dir folgt vieles anders. Wie geht man mit Angst um? Der König Nebukadnezar ignoriert es. Ich will davon nichts wissen. Ich will davon nichts wissen, dass es nach mir schwieriger wird. Ich möchte nicht nur ein goldenes Zeitalter, ich möchte eine goldene Ewigkeit haben. Und deswegen lässt er so ein Standbild auch bauen. Ja? Ganz in Gold. Ganz in Gold. Ja? Mich für immer und ewig. Mein Weltreich. Unendlich. Wie ignorant, oder? Wenn wir in die Weltgeschichte heute hineinschauen. Wie alt ist Honecker gestern geworden? Wäre er gestern geworden? 100, oder? 100 Jahre, für immer und ewig. Was wollte er aufbauen? Den Sozialismus. Und was hat er erwirtschaftet? Zusammengebrochen ist alles. Wie gehen wir mit unserer Angst um? Wir ignorieren sie oft. Wir hören Sprüche, wie die Rente ist sicher, wir glauben immer noch an Wohlstand für alle. Am liebsten würden wir das Buch von Ludwig Erhard noch mal lesen, ja, die soziale Marktwirtschaft, ja, und uns dran festhalten und sagen, das hat man uns doch alles versprochen. Aber wir erleben etwas anders. Gestern, Anders Breivik, verurteilt, lebenslänglich. Für mich hat das viel mit Angst zu tun. Mit irrealer Angst, die sich in diesem jungen Mann aufgebaut hat. Wieso hat er plötzlich Angst vor dem Islam? Das sind auch ganz nette Leute, so wie du und ich. Und da sind auch ganz, ganz Verrückte dabei, so wie überall ein paar Verrückte dabei sind. Und er baut sich da was auf. Er baut sich Ängste auf und die fließen ungehindert in sein Leben. Und das führt dazu, dass er zum Mörder wird. Für mich hat dieser Mann eine ganz starke Angststörung. Und ich hätte ihn nicht als politischen Täter verurteilt, sondern die Psychiatrie wäre für mich der richtige Ort für diesen Menschen gewesen. Mit solch einer Angst, mit solchen Verschwörungstheorien zu leben, das muss doch irre machen. Und das macht einen Menschen auch irre. So wie dieser eine junge Mann so ein Bild zerstört hat, hat er Menschen umgebracht. So irre, so in die Irre führt uns die Angst. Ich möchte nicht seine Ängste mit meinen unbedingt vergleichen. Aber ich weiß auch, dass es in meinem Leben Ängste gibt. Und die führen mich auch in die Irre. Irgendwann mal muss ich ja meine Kinder loslassen, oder? Irgendwann müssen die mal alleine zur Schule gehen. Aber ich krieg's nicht hin. Stattdessen bin ich der einzigste Papi, der mit den beiden noch zur Schule geht. Und ich bin froh, dass mein Sohn mich noch bis zum Eingang der Schule noch lässt, mich mit einem Küsschen verabschiedet. Ja? Der kann ja auch ganz anders reagieren, kann sagen, okay, Papa, bleib da hinten stehen, ich gehe jetzt alleine. Ja? Oder geh mit deinem kleinen Sohn da zur Schule und ich gehe schon mal 10 Kilometer vor. Ja? Bin ja schon groß. Ängste verleiten uns. Ängste lassen uns verirren. Die Lebensangst. Wir fühlen uns so bedroht. Ich gebe gerne mal so ein paar kleinen Vögelchen was zu essen, ein paar Körner im Garten. Und da sehe ich sie immer, wie sie kommen und sich das alles aufpicken. Und ich denke, die freuen sich auch darüber. Ich weiß nicht, ob sie was fühlen können. Ich denke, die freuen sich, so ein Rotkehlchen. Ja. Aber ich sehe ständig, dass er sich umguckt. Ja. Ist vielleicht irgendwo ein Greifvogel in der Nähe? Ja. Denn gerade bin ich hier an einem Ort, ich genieße es zwar auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite fühle ich die Gefahr, fühle ich die Angst. Ich denke, mir geht es manchmal genauso. Diese Gleichzeitigkeit. Und ich muss euch sagen, ich finde das ziemlich anstrengend. Ich muss mal gucken, was das Bildchen macht hier. Ja, gib dir noch ein bisschen Mühe. Zeigen wir gleich nochmal. Was machen wir mit diesem anstrengenden Gefühl? Hier möchte ich mit euch etwas aus dem Matthäus-Evangelium lesen. Das Thema Angst ist für Jesus immer ein großes Thema gewesen. Er hat in unsere Herzen geschaut und er hat sie immer wieder entdeckt. Matthäus 10, ab Vers 26 bis 33. Und ich entdecke darin eine große Befreiung. Was schreibt er? Was schreibt er zu uns? Fürchtet euch nicht vor denen, die euch bedrohen. Ich möchte nicht nur sagen, vor denen, die euch bedrohen, sondern vor das, was euch, was, ich sag mal, wir haben ja oftmals keine Bilder von den Menschen im Kopf, die uns bedrohen heutzutage. Ja? Ihr habt es ja in diesem Film bei Glauben einfach ja gesehen. Ja? Da gibt es irgendwelche Leute, die sagen, wir müssen mal eine Firma, die macht nicht genügend Rendite, wir schließen sie einfach mal. Ja? Wir haben noch nicht mal ein Bild vor Augen, wir kennen sie noch nicht einmal. Ja? Und sie bedrohen unser Leben, unser Arbeitsplatz ist in Gefahr und all das. Ja? Und er sagt hier, fürchtet euch nicht vor denen, die euch bedrohen. Denn jetzt kommt bald die Zeit, in der das Verborgene ans Licht kommt und alle Geheimnisse enthüllt werden. Keine Angst vor diesen Menschen. Hätte ich das doch vorgelesen. Ja? Keine Angst vor einem Herrn Honecker, der viele Menschen so bedroht hat. Es kommt die Zeit und sie ist aufgedeckt worden. Und was war das für ein armer Mensch am Ende, oder? Es ist enthüllt worden, das große Geheimnis. Dahinter steckt nichts. Was ich euch im Dunkeln sage, das gebt am helllichten Tag weiter. Was ich euch ins Ohr flüstere, Das ruft in die Welt hinaus. Habt keine Angst vor den Menschen. Die können vielleicht den Körper töten, aber nicht eure Seele. Fürchtet vielmehr Gott, der Leib und Seele in die Hölle schicken kann. Welcher Wert hat schon ein Spatz auf dem Dach? Man kann zwei von ihnen für einen Spottpreis kaufen. Trotzdem fällt keiner tot zu Boden, wenn es euer Vater nicht will. Und dann schreibt er zu uns Menschen, bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Muss man bei mir sagen, bei mir ist das täglich eine neue Zahl, ja? Also wenn ich das so sehe. Ja? Aber bei euch sind sie gezählt, bei mir ist es ein bisschen einfacher, sie zu zählen. Ja? Darum habt keine Angst, ihr seid Gott viel mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen, sagt Jesus. Wer aber vor den Menschen nicht zu mir steht, zu dem werde ich vor meinem Vater im Himmel auch nicht stehen. Ich möchte daraus drei Sachen folgern. Zum Thema Angst. Im Lichte Gottes wird das, wovor wir Angst haben, einfach verschwinden. Vor den Menschen, vor denen wir Angst haben, vor den Institutionen, vor das, was uns Angst, vor das, wo wir wirklich panisch reagieren. Im Lichte Gottes ist das alles nichts. Punkt 1. Punkt 2. Die Angst zu verlieren, die Angst, das Leben zu verlieren, die Angst, das Wertvolle, was wir haben, zu verlieren, ist in Gottes Gegenwart unbegründet. Sind wir in Gottes Gegenwart, werden wir nichts verlieren. Werden wir unser Leben auch nicht verlieren. Und der dritte Punkt, wenn ich das hier zusammenfasse und lesen möchte. Weltangst können wir Christen durch Gottesvertrauen ersetzen. Ersetzen wir das durch etwas anderes, ist das leider nur eine Selbsttäuschung. Amen. So, an dieser Stelle möchte ich mich auch bei unserer jungen Künstlerin bedanken.